Ich lese aus Johannes 12, ab Vers 12. Am nächsten Tag erfuhren viele von denen, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Da nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna, riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Heil dem König von Israel. Jesus hatte einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt, wie es schon in der Heiligen Schrift steht. Fürchte dich nicht, Tochter von Zion, dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, erinnerten sie sich, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Leute in der Menge, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen ihm jetzt so viele Menschen entgegen. Sie hatten alle von dem Wunder gehört. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Unter den Festbesuchern, die zur Anbetung Gottes nach Jerusalem kamen, waren auch einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus sprach mit Andreas darüber. Dann gingen beide zu Jesus und sagten es ihm. Doch Jesus erwiderte, die Zeit ist gekommen, in der die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar wird. Ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viele neue Körner hervorbringen. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin, und mein Vater wird ihn ehren.
Vielen Dank. Soweit Gottes Wort. Ja, herzliche Einladung dieser Gottesdienst, quasi so eine Art Last Call, die letzte Einladung jetzt wirklich bewusst in die Osterzeit mit einzusteigen. Heute ist Palmsonntag, jetzt fängt die Karwoche an, ne, mit dem Palmsonntag, das kriegt man noch hin, wo das herkommt, ne, mit diesen Palmen, die da so, wo wir gerade gelesen haben, die da so hingelegt werden. Aber Kar, wo kommt das eigentlich her? Ich habe nochmal schnell gegoogelt, weil ich sowas auch immer vergesse. Kommt von Kara, Althochdeutsch, und das heißt, der Karfreitag war der Klage- oder der Kummer-Freitag, also diese nächste Woche, eine Woche, wo wir eingeladen sind, uns bewusst Zeit zu nehmen, uns so auf Karfreitag, auf Jesus Sterben und Auferstehung so vorzubereiten. Diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, wo Jesus da mit dem Esel nach Jerusalem reinreitet, die wird tatsächlich in allen vier Evangelien berichtet, und das ist immer ein Zeichen davon, dass die ganz zentral ist, dass die Teil ist von dem, worum es eigentlich in den Evangelien geht, nämlich die Passionsgeschichte. Also es ist auf alle Fälle jetzt hier Teil von dem, worauf Jesus zuläuft, weshalb diese ganze Geschichte entstanden ist. Wird in allen vier Evangelien berichtet, alle mit den unterschiedlichen Schwerpunkten, und heute schauen wir uns den Schwerpunkt bei Johannes an. Aber nochmal ganz allgemein, ne? Jesus kommt auf einen Esel nach Jerusalem reingeritten. Die Situation, die ist die, dass erst einmal mehr Menschen in Jerusalem sind als sonst. Das heißt, die Stadt ist so richtig voll, weil da das Passafest gefeiert wird, einer der höchsten jüdischen Feiertage und Feste, erinnert so an den Auszug aus Ägypten, und deswegen war die Stadt rappelvoll. Das mal so das eine. Was aber noch wichtiger war, ist nicht nur, dass viele Leute da waren, sondern dass dass auch eine ganz angespannte und erwartungsvolle Stimmung in der Stadt war. Und zwar, weil zwei Lager so aufeinander prallen. einerseits die Volksmenge, die total begeistert ist und die Jesu Ruhm noch vergrößert hat, weil die Leute mitgekriegt haben, dass er Lazarus von den Toten auferweckt hat, und das breitet sich einfach auf wie so ein Lauffeuer. Und seitdem die Juden, also diese Begeisterung in der Volksmenge einfach riesig ist und gleichzeitig aber die religiöse Elite nochmal klarer gemacht haben, dieser Jesus von Nazareth ist ein Problem, der muss getötet werden, und jetzt sollte Lazarus auch noch getötet werden, ne, weil der immer so von Jesus erzählt und diese Spannung dann quasi noch erhöht. Und deswegen so diese Stimmung, und es war so unklar, kommt Jesus nun zum Fest oder kommt er nicht zum Fest? Allen war klar, wenn er kommt, dann wird es brisant, wenn er kommt, dann kann es knallen. Und als sie dann sehen, dass Jesus kommt, dass er auf diesem Esel reingeritten kommt, ja, dann bricht so die Begeisterung raus aus dieser Volksmenge. Die nehmen dann ihre Mäntel und diese Palmzweige und legen die vor Jesus hin. Und das ist quasi so, die rollen quasi den roten Teppich für Jesus aus, ne? Und sind ganz begeistert. Und erst im Nachhinein, manche Leute haben es vielleicht dann schon kapiert, aber die allermeisten, Johannes ist da ja sehr ehrlich, sagt er, ich habe gar nicht so richtig verstanden, was da passiert ist. Aber also im Nachhinein haben wir kapiert, dass was da geschieht ist, es erfüllt sich eine ganz alte Prophetie aus dem Alten Testament. Da wurde gesagt, dass der Messias kommt, dass der König Israels kommt auf einem Esel reingeritten, und das stand ja nachher auch auf dem Kreuz, ne, als er gekreuzigt wurde, Jesus Christus, König der Juden. Und das war übrigens auch der Grund, glaube ich, dass Jesus diesmal diesen Esel genommen hat. Der ist oft nach Jerusalem gegangen, ne, und der ist immer ganz happy zu Fuß gegangen, und er war auch gut zu Fuß, und ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie eine Fußkrankheit hatte und sich deswegen Esel genommen hat, sondern er hat das ganz bewusst genommen und gesagt, jetzt ist die Zeit, dass sich diese Prophetie erfüllt. So, das ist so der Rahmen der Geschichte. Jesus steht kurz vor Ende seiner Mission, die Sachen spitzen sich zu und alles läuft so auf Kreuz und Auferstehung hinaus. Ich hatte ja gesagt, dass die vier Evangelien alle unterschiedliche Schwerpunkte haben bei dieser Geschichte, und Johannes verknüpft als einziger diese Geschichte tatsächlich mit der Auferstehung des Lazarus. Und deswegen macht Johannes etwas, er verbindet das Kommen des Königs mit dem Thema Auferstehung. Und wenn man genauer hinguckt, verknüpft er das noch nicht nur mit Auferstehung, sondern mit einem seiner Lieblingsthemen. Es gibt nämlich ein Thema, das bei Johannes doppelt so oft vorkommt wie in den anderen Evangelien, und ist das Wort oder das Konzept Leben. Neues Leben, erfülltes Leben, ewiges Leben, das ist so das zentrale Thema bei Johannes, und deswegen verknüpft er eben diese Geschichte des Kommens des Königs mit dem zentralen Thema seines Buches, nämlich Leben, neues Leben, ewiges Leben. Also, die Geschichte spitzt sich zu, und am Anfang jetzt hier ist die ganze Menge begeistert, dass Jesus Lazarus von dem Toten auferweckt hat, dass neues Leben jetzt gekommen ist. Aber am Ende, spätestens Karfreitag, allerspätestens Ostersonntag, werden jede oder jeder von uns gefragt, ob wir auch Teil dieses neuen, göttlichen, ewigen Lebens sein werden oder nicht. Und deswegen drei Punkte jetzt für den Rest der Predigt, für den Rest des Textes. Es geht um dieses göttliche Leben. Erster Punkt ist die Einladung zu diesem Leben. Zweiter Punkt ist die Grundlage für dieses Leben. Und drittens dann für uns, was bedeutet das ganz praktisch in unserem Leben? Also, zuerst göttliches Leben, die Einladung. Wir lesen nochmal Johannes 12, Verse 20 bis 23. Unter den Festbesuchern, die zur Anbetung Gottes nach Jerusalem kamen, waren noch einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus sprach mit Andreas darüber, dann gingen beide zu Jesus und sagten es ihm. Doch Jesus erwiderte, die Zeit ist gekommen, in der die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar wird. Also, es kommen ein paar Leute zu den Jüngern. Die Jünger sind manchmal so ein bisschen was wie die Bodyguards von Jesus. Und die sagen, hey, wir würden gern Jesus sehen, ist das möglich gerade? Ne, empfängt er quasi. Und das war eine völlig normale Situation. Ne, ist ständig passiert, also soweit alles ganz normal. Komisch ist aber nur, dass Jesus überhaupt nicht auf diese konkrete Frage antwortet. Wir übrigens auch überhaupt nicht wissen, was mit diesen armen Griechen passiert und ob die Jesus letztlich gesehen haben oder nicht. Darauf geht die Geschichte gar nicht weiter ein. Sondern Jesus gibt ja eine vollkommen komische, eigentlich überhaupt nicht passende Antwort. Er sagt dann, die Zeit ist gekommen, in der die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar wird. Und wenn man sich das so liest, denkt man, okay, was ist jetzt hier los? Warum antwortet Jesus nicht? Und die beste Erklärung dafür ist, finde ich, dass wenn Jesus hier nicht auf eine ganz konkrete Frage beantwortet, dann scheint er eine größere Frage zu beantworten, die auch irgendwie im Raum steht. Also er sagt, es geht mir hier nicht nur um ein paar Griechen, die mich sehen, sondern hier ist ein größeres Thema und darauf gebe ich eine Antwort. Also ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass das hier extra betont wird, dass das Griechen sind und keine Juden, die Jesus sehen wollen. Das sind also Menschen griechisch-römischer Herkunft, die sich jetzt schon dem Judentum zugewandt haben und die begonnen haben, Yahweh, also den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und den Vater Jesu Christi, anzubeten. Aber da sie keine Juden sind, gehören sie nie so richtig vollwertig dazu. Und das wird ihnen, also die kommen ja hier zum Fest, die sagen, Mensch, auch wir wollen das Passafest feiern, auch uns ist das so wichtig, wir machen uns auf nach Jerusalem. Und gerade in Jerusalem wird ihnen besonders deutlich, dass sie nicht vollwertig dazugehören, dass sie irgendwie Außenseiter sind. Weil es geht letztlich darum, so nah wie möglich an das Allerheiligste zu kommen und Gott anzubeten. Wenn man da dachte, im Allerheiligsten des Tempels, im Gebäude selber, da ist die Gegenwart Gottes. Das Problem war nur, dass die Griechen, also diese Leute, die Jesus sehen wollen, die durften da nicht hin. Da war eine Mauer und das war strikt verboten. Die kamen also nicht nah an Gott. Das heißt, die haben zwar Gott gesucht, aber die Botschaft, die sie in Jerusalem gehört haben, ist, so richtig nah dürft ihr nicht ran an unseren Gott. Von Ferne ist okay, aber eine enge Gemeinschaft mit ihm, eine enge persönliche Beziehung, eine wirkliche Lebensverbindung, leider nicht. So, und das ist so die größere Frage. Und darauf antwortet Jesus, jetzt ist die Stunde da. Jetzt wird sich genau das ändern. Da müssen wir noch etwas wissen. Dieser Ausdruck, jetzt ist die Stunde da, oder manche Übersetzungen sagen, jetzt ist die Zeit da. Auch die wird häufiger gebraucht im Johannesevangelium. Und wenn er die benutzt, dann geht es immer um sein Kreuz. Okay, da geht es immer um sein Sterben. Und obwohl er hier ja von seiner Herrlichkeit redet, meint er auch in diesem Punkt, er redet von seinem Sterben am Kreuz. Und diese Geschichte ist der erste Hinweis darauf, dass Jesu Kreuz und Auferstehung die Ordnung dieser Welt total auf den Kopf stellen. Die paradoxe Situation ist ja folgende. Die Juden, die nahen, die wollen Jesus töten. Und die Außenseiter, die Heiden, die von Ferne kommen, die wollen Jesus sehen, die suchen die Nähe Gottes. Das ist das Dilemma. Und was sagt Jesus hier? Wie antwortet Jesus darauf? Er sagt, ich sterbe für beide Gruppen. Ich sterbe sowohl für die Frommen, die mich loswerden wollen, als auch für die Leute, die lange ohne Gott gelebt haben. Und auch das ist eben das Herrliche am Kreuz, diese Einladung an alle. Die Einladung ist, zu Gott zu kommen und sie gilt allen Menschen, den Nahen und den Fernen. Deswegen nun die erste Frage heute an dich. In welche Gruppe würdest du dich packen? Eher in die, zu den Nahen oder eher zu den Fernen? Das ist aber nicht die entscheidende Frage heute, weil es ist nicht so wichtig, wo du herkommst, sondern es ist viel wichtiger, wo willst du eigentlich hin mit deinem Leben. Ne? Es ist nicht entscheidend, was für ein Mensch du warst, bis heute, sondern es ist entscheidend, was für ein Mensch du werden willst. Jonathan Edwards, ein amerikanischer Theologe aus dem 18. Jahrhundert, hat mal eine sehr pointierte Unterscheidung von zwei Arten von Christen gegeben, und ich glaube, die gilt auch heute noch. Und er hat sie unterteilt zwischen so echten Christen und Nachfolgern und so religiös-christlichen Leuten. Und er sagt, diese religiös-christlichen, die glauben zwar auch an Gott und suchen auch irgendwie Jesus, aber letztlich nur darum, weil sie durch Jesus etwas anderes kriegen wollen, was ihnen wichtiger ist. Und ich muss leider sagen, auch in der Lukas-Gemeinde gibt es einige von solchen religiös-christlichen Leuten. Die sagen, ja, mit Jesus ist schon wichtig und ich glaube auch, ich versuche mal, ein gutes Leben zu leben, weil sie irgendetwas kriegen wollen von Gott. Und er sagt, und die anderen, die das Evangelium wirklich verstanden haben, die Christus nachfolgen, die folgen Gott, um ihn selbst zu gewinnen. Und das ist jetzt mal eine richtig gute Frage, finde ich, für die Karwoche. Auch eine schwierige Frage. Mit welcher Motivation glaubst du eigentlich? Mit welcher Motivation sitzt du hier und sagst, ja, ich beschäftige mich mit diesem Jesus. Ich denke darüber nach, ich will glauben, ich will nachfolgen. Tust du das, weil du dir erhoffst, dass du etwas dadurch kriegst, was das eigentlich Wichtige in deinem Leben ist? Glück, Erfolg, vielleicht Disziplin, dass du denkst, oh, ich bin so disziplinlos, habe so schlechte Gewohnheiten, ich muss irgendwie mein Leben in den Griff kriegen, vielleicht hilft mir Jesus da. Na, vielleicht leidest du unter einem schlechten Gewissen und denkst, oh, ich hoffe, Jesus nimmt mir das schlechte Gewissen. Oder du wünschst dir ein besseres Selbstwertgefühl, bist oft irgendwie unten. Das sind alles wichtige Dinge. Und das Verrückte ist auch, dass wenn du Jesus nachfolgst, hat das positive Auswirkungen so als Nebenwirkung von Jesus. Ne? Aber wenn das das Eigentliche ist, dann benutzt du Jesus, um deinen wahren Gott zu kriegen. Oder, und dann wirst du am Ende alles verlieren, sowohl Jesus als auch das, was du suchst. Oder aber suchst du Gott, liebst du Gott, um seiner selbst willen. Keine leichte Frage. Auch ich schüttel die Antwort nicht mal so aus dem Ärmel. Aber wir haben jetzt eine Woche Zeit bis Ostern. So lange. Bis dahin haben wir es dann vielleicht geklärt. Zweites, göttliches Leben, die Grundlage. Also Jesus sagt jetzt ist die Stunde gekommen, wo sich das ändern wird. Jetzt ist die Stunde gekommen, wo alle Menschen nah zu Gott kommen können, und erklärt jetzt, wie das geschehen wird, beziehungsweise erklärt jetzt einfach, was im 6 Tage später, was an Karfreitag geschehen wird. Da lesen wir in Vers 24, ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Und dieses, ich versichere euch, das wird in manchen Übersetzungen mit wahrlich, wahrlich oder Amen, das ist so ein Ausdruck, der so Aufmerksamkeit fordert. Jesus macht es so quasi, was ich euch jetzt sage, ist total wichtig und da könnt ihr euch 100% drauf verlassen. Deswegen macht er so diesen Einsatzformel. Und er sagt, ich als der Sohn Gottes, ich werde wie ein Weizenkorn in die Erde fallen. Ich werde in die Dunkelheit fallen. Ich werde mich aufgeben. Ich werde zerfallen. Ich werde so aufhören, als der zu existieren, der ich existiert habe. Ich werde sterben. Und er sagt, das ist deswegen nötig, weil wenn ich nicht gestorben wäre, dann wäre ich allein geblieben. Was meint er damit? Er sagt, ich wäre der einzige Sohn Gottes geblieben. Das einzige Kind Gottes wäre ich geblieben. Ich wäre der einzige geblieben, der den Vater richtig kennt. Ich wäre der einzige geblieben, jetzt und in Ewigkeit, der Gottes Nähe und Liebe in vollen Zügen genießen könnte. Ich wäre allein geblieben. Aber er sagt, weil ich das tun werde und aus unserer Sicht, weil er das getan hat, deswegen wird es sehr viel Frucht geben. Und das bedeutet, es wird sehr viele Menschen geben, die in den gleichen Genuss einer eng versöhnten Beziehung mit Gott Vater kommen können, genauso wie Jesus. Teilhaber, Empfänger von Gottes Herrlichkeit und Liebe. Und er macht dann in den nächsten Versen deutlich, dass das, was für ihn selber gilt, Kreuz und Auferstehung, das gilt dann genauso für uns, die wir zu Jesus gehören, die wir Jesus nachfolgen. Also sein Kreuz und Leben ist untrennbar verbunden mit unserem Kreuz und mit unserem Leben. Mal ein Rückblick in die Geschichte. Wie haben die ersten Christen das verstanden? Wie haben die ersten Christen Frucht gebracht? Das ist nämlich etwas, was so die Historiker so ein bisschen erstaunen. Sie meinen, wie ist es eigentlich gekommen, dass aus so einer kleinen jüdischen Sekte, als die ersten Christen so anerkannt waren, versplittert da so im Reich, wie konnte das sein, dass sich aus so einer Gruppe, die auch für die damalige Kultur total komisch war, die das auch nicht, die Leute haben es auch nicht verstanden, wie konnte das sein, dass das so 100 Jahre später, warum hat das so viel Dynamik entwickelt? Warum sind denn so viele Leute nach und nach Christen geworden? Da gibt es mehrere Gründe für, aber ein Grund ist folgender, dass es in der Zeit immer mal wieder da, wo größere Menschenmengen waren, so in Städten, natürlich Rom besonders, aber auch in anderen Städten, größeren Dörfern, da gab es aufgrund der schlechten Hygienebedingungen immer wieder so Seuchen und Pest und solche Geschichten und viele Leute sind da einfach gestorben. Und der Standardumgang damit im Römischen Reich war, dass man natürlich sich nicht anstecken wollte und dass man die, die davon betroffen hat, einfach aufgegeben hat, auf die Straße gelegt hat, auf die Felder, sich von denen zurückgezogen hat, einfach irgendwie liegen gelassen haben, so in der Krankheit, oft hohes Fieber und so weiter. Man hat sich maximal in der römischen Gesellschaft um die eigenen Familienmitglieder gekümmert, was dann Angestellten, Sklaven, sonstigen Leuten irgendwie war, wenn die krank waren, einfach weg. Und die Christen waren die einzigen, die sich nicht nur um ihre Familie, auch nicht nur um ihre Glaubensgeschwister, die Christen, gekümmert haben, sondern um alle anderen auch. Und wir würden jetzt natürlich denken, oder unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir denken, naja, das wird so gewesen sein, dass die Christen dahin gegangen sind und die haben den kranken Leuten die Hände aufgelegt, dann sind sie geheilt worden. Und dann haben die Leute gesehen, oh, der Gott ist mächtig und deswegen haben sich alle bekehrt. Das ist ab und zu mal passiert, aber das ist nicht hauptsächlich so passiert. Wisst ihr, was das allermeiste passiert ist? Die Christen sind gestorben. Die Christen sind einfach genauso verreckt an der Pest und an der Seuche wie die anderen auch. Und oft ist ja so, dass Krankheiten die Leute unterschiedlich dann treffen. Das heißt, oft war es so, dass sich Christen um den Kranken gekümmert hat. Der Christ ist dann gestorben und der Kranke hat sich wieder erholt. Und die, die sich dann erholt haben und die anderen, die das alle beobachtet haben, die haben gesagt, was ist denn hier los? Wie konntet ihr euer Leben riskieren für Leute, die ihr nicht mal kennt? Und die euch vielleicht nicht mal mögen. Und dann haben die gesagt, wir machen das nur, weil unser Gott, unser König Jesus, genauso mit uns umgeht. Und als die Leute das verstanden haben, gab es immer wieder so Erweckungsbewegung. Das war der Grund, weshalb die ersten Christen viel Frucht gebracht haben. Weil sie eine Grundentscheidung getroffen haben, nämlich ihr Leben zu riskieren. Für andere. Wir hatten ja am Donnerstag ein Theo Connect zu diesem schwierigen Thema auch Krieg und Frieden und Pazifismus und was so unsere Rolle als Christen ist. Und ein Takeaway, ein Learning für mich von dem Abend war auch, dass die Frage, was macht uns als Volk vielleicht wehrfähiger oder verteidigungsfähiger oder stärker? Und dass es letztlich gar unabhängig davon ist, ob man eine Waffe nimmt oder nicht, aber es ist eine Grundhaltung einer Gesellschaft, ob man bereit ist, sein Leben für einen anderen Mensch zu lassen. Das waren die ersten Christen. Das war etwas, was die wahre Kirche immer gekennzeichnet hat durch die Kirchengeschichte. Und das wird auch für uns das Zeichen sein, wenn es härter wird, ob wir Jesus wirklich nachfolgen oder ob wir, wie die meisten auch, hauptsächlich unsere Haut retten wollen. Dritter Punkt, und das folgt aus dem Punkt gerade, göttliches Leben, die Praxis. Also, wie ich schon gesagt habe, das ist eng verbunden und Jesus verbindet sein Leben ganz eng mit unserem. Wir lesen die Verse 25 bis 26. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren, aber wer sein Leben in dieser Welt hasst, das ist so das Wort, was da eigentlich steht, und man übersetzt es oft so mit gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin, und mein Vater wird ihn ehren. Also nochmal zur Erinnerung. Das Angebot, dieses Leben, gilt für alle. Für Juden und für Nichtjuden, ne? Für die, die christlich in einer Gemeinde aufgewachsen sind, wäre jetzt so der heutige Kontext, und diejenigen, die jahrelang Gott nicht kannten oder mit ihm nichts am Hut haben wollen, und auch alle, die dazwischen sind, mal so, mal so. So, das ist die Einladung. Aber Jesus macht dir klar, erhalten wird dieses Leben nur diejenigen, die ihr Leben in dieser Welt gering achten, hassen. Und was das meint, ist, dass wir unser Leben nicht mehr als das Wichtigste ansehen, was wir haben. Dass unser Leben, unser Wohlergehen nicht mehr die höchste Priorität ist. Und wenn man so denkt, wow, das ist wirklich radikal. Was habe ich denn wichtiger, was habe ich mehr als mein Leben? Und Jesus sagt hier Bedingung, wenn du das göttliche Leben haben willst, wenn du Teilhaber werden willst, dann musst du dieses Leben gering haben. Und es darf nicht mehr die höchste Priorität haben. Und dann eine andere Formulierung, ne? Nur für die, die Jesus wirklich dienen und ihm nachfolgen, die bei ihm bleiben, die wird der Vater ehren. Und was mir an dieser Formulierung wichtig ist, dass es nicht um eine einmalige Entscheidung hier gilt, in einem Gottesdienst oder irgendwann, ich möchte mit Jesus leben, ich bekehre mich zu Jesus und so. Das ist super und das ist natürlich auch ganz oft der Start. Irgendwo muss man ja anfangen und ist auch völlig in Ordnung. Ne? Und ist auch mehr damit gemeint, dass ich einmal so meine Sünde bekenne. Das gehört natürlich dazu. Aber das hier ist größer. Es geht hier um eine komplette, konsequente neue Lebensausrichtung. Es geht um eine komplette neue Lebenshaltung. Es geht darum, dass wir, dass ich und du unser Leben loslassen, dass wir uns quasi fallen lassen in das Leben von Jesus, dass wir uns fallen lassen in dieses neue Lebensprinzip, dass wir uns fallen lassen in diesen Lebensstrom von Gott. Und wie gesagt, Jesus stellt unsere Werteordnung völlig auf den Kopf. Vorhin war so, innen und draußen gehört nun zusammen, jetzt oben und unten ist vertauscht. Und am Ende steht, wird die Belohnung folgendermaßen geschrieben. Also andere Beschreibung für das Leben, was Johannes sonst übernimmt, ist hier, dann werden wir vom Vater geehrt. Das ist eine unglaubliche Wertschätzung. Nur wir in unserer Kultur, so wie wir geprägt sind, wir können das nicht so richtig nachvollziehen, weil Ehre nicht mehr das Allerhöchste für uns ist. Ne? Beruflicher Erfolg, Geld, materielle Sicherheit, so ein bisschen gesellschaftliche Anerkennung, Status quo, das ist so das Höchste. Ne? Aber richtig so geehrt zu werden, da haben wir nicht mehr so ein Konzept davon. Es gibt andere Kulturen, die haben das wesentlich stärker. Nehmen wir zum Beispiel die Araber oder die Moslems. Ne? Und du denen sagst, du kannst das und das tun und du wirst von Allah geehrt. Das ist Allerhöchstes. Für die ist undenkbar, das ist großartig. Dafür tun die alles. Klammer auf, natürlich auch Dinge, die aus unserer Sicht nicht gut sind und unserem Gott nicht gefallen. Aber genau in so eine Ehrkultur spricht Jesus auch rein. Und er sagt, Ein Aspekt dieses Lebens ist, vom Vater geehrt zu werden. Und das ist mehr als Vergebung und Gerechtigkeit. Wie in unserer Kultur und in unserer westlichen Kultur ist Gerechtigkeit ein ganz, ganz hohes Gut und ist auch wichtig. Und deswegen auch für Vergebung der Sünde, damit wir gerecht sein vor Gott. Und das ist auch ein Teil davon. Das heißt, wenn du Schuld nicht vergeben hast, wenn du nicht gerecht bist vor Gott, dann kommt der zweite Teil mit Herrlichkeit auch nicht und Ehre. Okay? Aber was er ja sagt, es ist größer. Es ist größer als nur, dass wir gerecht vor Gott dastehen. Es ist größer, dass unsere Sünden vergeben ist. Es ist eben, wir werden vom Vater geehrt. Wir haben Teil der Herrlichkeit Jesu, die er vorher hatte und die er jetzt nach der Auferstehung wieder hat. Das ist das großartige, herrliche Versprechen. Was bedeutet das jetzt praktisch für uns? Wie trainieren wir dieses Leben ein? Na, wie klinken wir uns da ein in dieses Lebensprinzip? Ein paar praktische Beispiele. Du willst Erfolg haben im Leben, du willst hoch hinaus kommen. Der Weg ist klar dahin, aus Gottes Sicht. Dann demütige dich. Bleib bescheiden, bleib treu im Kleinen und warte dann, ob der Herr dir mehr Verantwortung, mehr Ehre, mehr Geld, was weiß ich noch, geben wird. Der Weg zur wahren Macht, um richtig Macht zu haben im Gottes Sinne, ist zu dienen. Richtig reich wirst du nur, wenn du viel von deinem Geld abgibst. Wie bekomme ich einen guten Selbstwert? Auch total paradox. So richtig sicher und so richtig ruhen in dem, dass ich weiß, wie wertvoll ich bin. Da lande ich nur, wenn ich verstanden habe, dass aufgrund von Jesu Gnade ich geliebt werde, obwohl ich nicht liebenswert bin. Das heißt, jedes Mal, wenn du denkst, oh Gott, was bin ich für ein Depp oder was habe ich jetzt hier nur wieder getan oder was bin ich kläglich oder warum sind die anderen besser als ich und so weiter, alles das, was an deinem Selbstwert nagen kann, die Antwort ist zu sagen, ja, das stimmt, so bin ich. Und Gott liebt mich dennoch. Gott liebt mich genauso. Gerecht wirst du erst, wenn du deine Ungerechtigkeit bekennst. Stark wirst du erst, wenn du schwach bist. Richtig sicher wirst du erst, wenn du deine ganzen irdischen Sicherheiten loslässt und du bei Gott Zuflucht suchst. Ein paar praktische Beispiele für dieses Lebensprinzip. Und ich komme zurück zum Anfang. Ich habe gesagt, die Geschichte spitzt sich zu. Am Anfang ist die Menge begeistert, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Was habe ich gesagt? Genau, Lazarus war nicht im Lazarett. Vielen Dank. Genau, also, ne, dass Jesus Lazarus ohne Lazarett vom Leben zum Tod auf, vom Tod zum Leben auferweckt hat. So. Und auch Jesus lädt alle ein. Die Juden und die Griechen, die Nahen und die Fernen, die in unserer Gesellschaft oben sind und die unten sind, lädt uns alle ein, ihm nachzufolgen und letztlich von Gott geehrt zu werden. Und die Bedingung dafür ist, dass wir unser eigenes Leben loslassen, dass wir es gering achten. Anderer Ausdruck, dass wir es eintauschen gegen das neue, gegen das göttliche Leben von Jesus. Und deswegen die Frage, hast du das schon getan? Oder merkst du, es ist schon lange her, dass ich das so ernst gemacht habe? Möchtest du das wieder tun? Du kannst diese Frage heute mit Ja beantworten, vielleicht gleich so mit mir mitbetest, oder du nutzt eben die nächste Woche, um darüber nachzudenken, und du antwortest dann an Karfreitag oder spätesten Ostersonntag. Die Einladung steht und die Bedingungen auch. Lass uns beten. Lieber Herr, ich danke dir so, dass du so anders bist. Auch so anders als wir Christen und unsere fromme Logik. Danke, dass du ja, das ganz große Bild im Blick hast und uns Einzelne nicht vergisst. Da kommen die paar Griechen und fragen für sich selbst. Und dann antwortest du und sagst, da ist etwas, das für alle Griechen gilt und für alle Menschen. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus. Wir danken dir, dass wir dir diese ganz großen Dimensionen anvertrauen dürfen. Und wir danken dir, dass auch jede und jeden Einzelnen du mit unseren persönlichen Fragen siehst und eine Antwort hast. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du nicht allein geblieben bist. Dass du nicht entschieden hast, ich genieße diese Privilegien in alle Ewigkeit. Alleine, wir hätten es verstanden. Wir haben kein Recht darauf, dass du dich entschieden hast, für uns zu sterben, uns mit zu beschenken. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass ich zu den vielen gehören darf. Und ich möchte das dir nochmal ganz persönlich sagen, Herr Jesus, dass ich möchte dir eine Freude bereiten. Ich möchte dir dienen. Ich möchte Menschen auf dich hinweisen. Ich möchte deine Ehre vergrößern in dieser Welt. Damit ich dir eine Freude bereite, dass du sagst, das ist eine Frucht von meinem Sterben und meinem Auferstehen. Herr Jesus, das wollen wir sein. Das wollen wir als Einzelne sein, aber das wollen wir auch als Gruppe sein. Herr, nur als Gemeinschaft kannst du dich so ganz entfalten. Und deswegen laden wir dich ein, Herr, in unser Leben als Einzelne, aber auch als Leben, als Gemeinde, als Gemeinschaft. Herr Jesus, wir danken dir und wir loben und preisen dich. Amen.